Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Radio Free FM um 16 Uhr ist hier wie immer Montag bis Donnerstag auf dieser Frequenz, die Plattform. Mein Name ist Michael Trost und heute in der Plattform, in dieser Ausgabe, sprechen wir über das Polizeigesetz Baden-Württemberg, beziehungsweise eigentlich um die Verschärfung, über die diskutiert wird. Da gibt es im Landtag eine Diskussion, da gibt es an der Stelle viel Bewegung und es gab auch schon Protest. Und ja, ein Thema, glaube ich, das uns schon irgendwo alle angeht, spätestens dann, wenn Thema wie Online-Durchsuchungen, solche Stichworte fallen. Deshalb haben wir ja zwei sehr sachkundige, kompetente Gäste bei uns oder bei mir heute im Studio. Und das sind zum einen Anja Hirsche. Anja, herzlich willkommen hier bei der Plattform. Und Falk Kirsche. Hallo. Und ja, natürlich, die beiden kommen zusammen, das erzählen sie aber natürlich gleich selber auch. Also insofern, Anja und Falk sind heute bei mir und sprechen über das Thema Polizeigesetz Baden-Württemberg. Aber ich würde vorschlagen, damit wir euch ein bisschen besser oder die Hörer euch ein bisschen besser kennenlernen, stellt ihr euch einfach mal kurz vor und dann wissen die Hörer auch, wer ihr seid.
So, also zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Anja Hirsche. Ich bin bei den Piraten die bundespolitische Sprecherin für Digitalisierung, bin zudem ausgebildete Datenschutzbeauftragte, arbeite im internationalen IT-Support und bin seit dem letzten Sommer auch hier in Ulm im Gemeinderat. Und ich befasse mich mit dem Polizeiaufgabengesetz im Rahmen meiner Beauftragung in der Arbeitsgruppe Digitalisierung.
So, hallo von mir. Mein Name ist Falk-Peter Hirschel. Ich bin hauptberuflich Rechtsanwalt hier in Ulm. Innerhalb der Piratenpartei bin ich Justiziar des Bundesvorstandes und insofern von zwei Seiten eigentlich mit rechtlichen Fragen konfrontiert. Und nachdem ich in Baden-Württemberg, nämlich in Ulm wohne, betrifft es mich natürlich persönlich auch.
Vielleicht, dass wir das Thema noch mal ein bisschen eingrenzen. Wir sprechen also über ein Polizeigesetz Baden-Württemberg. Das heißt, die ganzen Themen, die jetzt Polizeibelang angehen, sind Länderthemen, sind Ländersache. Und ich gehe davon aus, dass wir also insofern das, was wir jetzt thematisieren, ganz fokussiert auf Baden-Württemberg und damit auch natürlich auf Ulm zutreffend besprechen. In Neu-Ulm sieht es wahrscheinlich anders aus. Also wenn wir jetzt Hörer haben, die aus der bayerischen Seite von, ja, also Neu-Ulm zuhören, da gelten wahrscheinlich dann wieder andere Bedingungen und insofern, also wir reden von Baden-Württemberg auf jeden Fall.
Genau, wobei es wirklich in Bayern drüben nicht wirklich besser aussieht als hier in Ulm, das ist leider so.
Ja, dann würde ich sagen, versuchen wir einfach mal ein bisschen dann eine Einführung hinzubekommen, letztendlich wer da wann, zu welchem Thema, wie genau Initiativ ergriffen hat und einfach, dass die Hörer ein bisschen einen Hintergrund auch haben, warum wir das Thema heute auch thematisieren.
Gut, dann fange ich mal an. Also grundsätzlich, wie schon angesprochen, Polizei ist Ländersache in Deutschland. Es gibt auch Bundespolizei, aber das lassen wir mal vorläufig weg. Und es ist auch so, dass in allen Bundesländern doch mehr oder minder ähnliche Polizeigesetze gelten. Deshalb auch der Hinweis, Bayern ist gar nicht so viel anders. Sie begründen es anders, aber es ist sehr ähnlich. Und da kommen wir nämlich dann zu einem Riesenproblem. Im Rahmen der angeblichen Terrorismusbekämpfung werden so nach und nach hier die Polizeiaufgaben immer mehr erweitert. Das Stichwort Online-Durchsuchung war bereits gefallen, aber es gibt sehr viele andere anlasslose Kontrollen, Ewigkeitshaft und so weiter. Da gibt es sehr viele Stichpunkte in diesem Zusammenhang. Und es gab auch schon die verschiedensten Versuche von Seiten der Bundesregierung, die Länder in die entsprechende Richtung zu pushen. Es gibt Rahmengesetze und es hat leider, man möchte fast meinen, einen Wettlauf der Bundesländer angefangen, so nach und nach die Gesetze zu verschärfen und das letztlich immer zu Lasten der Freiheitsrechte, zu Lasten der Menschenrechte der betroffenen Bürger. Man kann auch zum Beispiel, das gleich nochmal vorneweg, auch für die Zuhörer in Neuem oder irgendwo anders sagen, man kann auch als Nicht-Baden-Württemberger durchaus hier von den baden-württembergischen Gesetzen betroffen werden. Denn eine Maßnahme, die einen Bürger hier betrifft, zum Beispiel beim der Telefonüberwachung, betrifft natürlich automatisch seinen Gesprächspartner. Und da macht die Polizei keine Unterscheidung, auch wenn das Telefonat zum Beispiel nach Neuem rübergeht.
Mhm. Genau. Also zur Einordnung von der zeitlichen Änderung ist es so, wir haben bereits viele Dinge, die bei der ersten sogenannten Verschärfung 2017 eingeführt wurden. Da können wir nachher nochmal genauer eingehen, was das alles genau bedeutet. Da wurde das erste Mal tatsächlich neue Kompetenzen geschaffen für die Polizei, übrigens mit derselben Begründung. Also es war immer die Begründung Terrorismus. Mhm. Und jetzt kommt sozusagen die nächste Stufe. Das heißt, wir bewegen uns Schritt für Schritt tatsächlich so um ein, zwei Jahresrhythmus tatsächlich immer weiter Richtung Polizeistaat, immer weiter in Richtung massive Überwachung der gesamten Bevölkerung. Und was das letztendlich dann auch bedeutet für die ganzen Menschen, das ist, denke ich, noch gar nicht wirklich überall in der breiten Bevölkerung angekommen. Da wollen wir heute einfach mal erklären, an welchen Punkten es einfach mich persönlich betreffen kann. Und vielleicht mal so als Einstimmung so ein kleines Zitat von unserem Innenminister Strobel von der CDU. Er sagte nämlich: Ich bitte um Verständnis, dass ich angesichts der Terrorlage, die wir nach wie vor haben, verfassungsrechtliche Spielräume auslote. Und wenn man sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lässt, sagt Verständnis dafür, für eine drohende ständige Terrorlage, das sehe ich überhaupt nicht gegeben. Wirklich nicht. Und dann zu sagen, wirklich verfassungsrechtlich alles auszudehnen, was überhaupt noch möglich ist, das macht wirklich Angst, in welche Richtung das noch weitergehen soll. Das heißt, jeder Schritt, der gegangen wird, ist nur die Vorbereitung für den nächsten.
Vielleicht nochmal kurz gefragt, du sagtest, die erste Revision war 2017. Genau. Das heißt, das ist auch schon damals die schwarz-grüne Landesregierung gewesen. Das heißt, mit dem Wechsel an der Regierung hat es dann auch die Initiative gegeben, eben da, also mit dem Innenminister, mit einem Wechsel, der dann von der Union gestellt wurde, in Bezug auf ja eben Verschärfung oder eben Veränderung des Gesetzes.
Genau, das ist tatsächlich schon alles 2017 gewesen mit der ersten Veränderung vor also gut zwei Jahren. Die Anja hat gerade ein Zitat gebracht, ich bringe ein altes Zitat. Mit 2017 meinte unser Ministerpräsident, mit der Verschärfung gehen wir an die Grenze dessen, was verfassungsrechtlich überhaupt möglich ist. Und jetzt wollen sie mindestens einen Schritt weitergehen. Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie man jetzt diese Grenze, die man selber vor zwei Jahren erkannt hat, jetzt mal bewusst überschreitet, wie man das überschreiten kann. Und ich denke, es ist einfach ein Ausloten, wie weit geht's noch? Mhm. Wir hatten ja auch dass 2018 zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht einige Teile aus dem baden-württembergischen Polizeigesetz für verfassungswidrig, für nicht mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt hat. Mhm. Möglicherweise jetzt auch deshalb diese Hektik, dass man ganz schnell so um den Jahreswechsel herum etwas machen will.
Genau, da kann ich was dazu sagen.
Ich wollte vielleicht eins kurz dazwischen fragen, weil das jetzt mit der aktuellen Terrorlage begründet wird. Ja. Wir haben alle wahrscheinlich gemeinsam auch noch Zeiten erlebt, Ende der 70er Jahre, wo es hier in Baden-Württemberg oder auch hier in Deutschland aus einer anderen Richtung Gefahr, RAF, sage ich ganz einfach mal, auch dieses gab, wo natürlich auch das Thema mit Fahndung und mit Schleierfahndung, Rasterfahndung, Ausstellung, glaube ich, ein Thema war. Aber damals hat niemand mit der Argumentation irgendwo in Richtung Verschärfung der Gesetze argumentiert. Oder ich meine, das waren auch unruhige Zeiten. Ein bisschen anderer Natur vielleicht, aber letztendlich auch eine Lage, die zumindest subjektiv von der Bevölkerung als bedrohlich empfunden wurde.
Ja, allerdings hatten wir damals drei unterschiedliche Voraussetzungen. Erstens mal, wir hatten nicht diese gefühlte Terrorgefahr. Weil heutzutage, man muss ganz objektiv sagen, sehr viel ist gefühlt. Die Kriminalstatistiken gehen runter, trotzdem versuchen viele Politiker uns einzureden, dass es immer schlimmer wird. Das Zweite war, man hat damals tatsächlich einige Gesetze gemacht und geändert. Die Schleierfahndung, die gerade genannt wurde, gibt es heute noch. Damals eingeführt zur Terrorismusbekämpfung, zum Kampf gegen RAF. Heutzutage eigentlich Standardprogramm für vieles andere. Und wir hatten damals, ich liebe alte Zitate, einen Innenminister, der meinte, wir können den Rechtsstaat nicht dadurch verteidigen, dass wir ihn immer weiter aushöhlen.
Ja. Okay, da hatte ich euch aber gerade im Fluss unterbrochen. Anja, du warst gerade dabei, wolltest gerade loslegen.
Nein, das passt schon. Wo wir gerade gesagt haben mit dem Verfassungsgericht, es ist ja so, dass ja ursprünglich auch eine Kfz-Kennzeichen-Vollerfassung geplant war, also automatisiert jedes Fahrzeug zu erfassen, was ja auch zu vielen Protesten dann geführt hat. Und das wurde tatsächlich vom Bundesverfassungsgericht dann auch für teilweise verfassungswidrig erklärt, wurde also gekippt. Und diese ganzen diversen Klagen und Proteste sind für mich dann einfach auch das Zeichen, dass die Zivilgesellschaft in dem Punkt zumindest schon mal was erreicht konnte. Und das ist sehr wichtig, dass man immer wieder darauf aufmerksam machen, wo einfach eine Fehlentwicklung stattfindet. Und das war einer dieser Punkte, wo ich sage, gut, dass der nicht so wieder gekommen ist.
Ja, das heißt, das ist eindeutig damit belegt, dass hier auch schon gesetzlich was nicht legitimiert oder eigentlich über das Maß dessen, was gesetzlich legitimiertes hinaus ist oder was rechtlich in Ordnung ist.
Ja.
Ja, wir machen hier schauen. Ja, sonst muss ich was fragen.
Genau. Nee, ja. Vielleicht, wir können schon mal drauf eingehen, was ist denn überhaupt schon erlaubt seit 2017? Ja. Was hat sich denn da geändert? Es ist so, dass mit dieser Verschärfung es erlaubt wurde, eine Überwachung jeglicher laufender Kommunikation. Das bedeutet also jegliche E-Mails, Nachrichten über Messenger-Dienste. Als Beispiel sage ich jetzt einfach nur mal WhatsApp. Es ist direkt möglich, das zu lesen. Und es wird auch massiv genutzt. Es ist so, aus Datenschutzsicht kann ich es auch mal sagen, kann man so etwas wie WhatsApp eigentlich nicht einsetzen. Mhm. Mal so am Rande. Denn die Kontaktdaten und Ähnliches von allen Personen, die man einfach auf seinem Smartphone oder sonst wo hat, werden tatsächlich dann auf die kalifornischen Server hochgeladen. Das sollte man sowieso nicht tun, unabhängig davon, dass es ständig mit überwacht wird. Im Prinzip kann ich sagen, tatsächlich aus datenschutzrechtlicher Sicht, wir empfehlen Krypto-Messenger zu benutzen, möglichst mit lokaler Speicherung und auch einem offenen Quellcode, dass man eben auch sieht, ob dort eine Überwachung eingebaut ist. Wir gehen nachher nochmal auf das Thema Überwachung ein. Und da gerade Threema, Telegram, ähnliche Dinge, dann hat man das zumindest schon mal weg. Denn welche Überwachung möglich ist, das ist sehr weitgehend inzwischen.
Ich hätte vielleicht doch noch eine kurze Frage. Also wir haben vorher gesagt, dass die Bundesländer für die innere Sicherheit soweit zuständig sind. Dann gibt es aber auch irgendwo noch auf der Bundesebene, es gibt ein Bundesinnenminister und es gibt auch noch sowas wie Grenzsicherung. Vorher hat man gesagt Bundesgrenzschutz, das war die Bundespolizei. Wie weit überlappt sich da das eigentlich und wie ist eigentlich dann die Differenzierung? Also da gibt es irgendwo auch noch Bundesangelegenheiten und auf der anderen Seite aber Landesangelegenheiten. Wie weit ist das miteinander kompatibel? Wo ist genau eigentlich die Grenze? Also was darf eine Bundespolizei und was letztendlich eine Landespolizei oder wie ist da eigentlich das Miteinander und die einfach auch die rechtliche Grundlage?
Also die rechtliche Grundlage ist nicht ganz einfach, aber man kann es ganz grob sagen, es gibt einige Bereiche, gerade Grenzschutz, Bundesplan und so weiter, da sind die Bundespolizeikräfte zuständig und ansonsten sind jeweils die Landespolizeikräfte zuständig quasi auf ihrem Territorium.
Genau, vor kurzem gab es ja eine Änderung, da haben wir jetzt eine Problematik in dem Moment, wo die Polizeiaufgaben auf die, ich versuche es jetzt genau wiederzugeben, auf die Überwachung jeglicher Fahrzeuge, die potenziell für eine Straftat genutzt werden könnten. Potenziell ist natürlich jedes Fahrzeug nutzbar oder die potenziell genutzt werden könnten, um als Schleuserfahrzeug genutzt zu können, ist plötzlich die normale Polizei, sage ich mal, und die Grenzschutzpolizei zuständig. Das heißt, wir haben hier Kompetenzüberschneidungen, die tatsächlich zu Problemen führen können, dann auch im Polizeialltag. Und das ist eine ganz schwierige Geschichte.
Und sowieso wahrscheinlich, weil du es gerade ansprichst mit Kompetenzüberschneidungen, wenn es über die Bundesländer hinausgeht, also wenn jemand gefahndet oder wenn man fahndet, da gab es ja auch der Fall Amri zum Beispiel vor 3 Jahren das Thema, ja, dann war er hier, dann war er dort, dann muss im Prinzip Nachrichten oder Informationen vom einen zum anderen Ministerium und nicht Ministerium, sondern Behörde übergeben werden. Das heißt, die Kooperation ist natürlich dann auch immer schwierig, sage ich mal, wenn auch vielleicht unterschiedliche Standards auch noch da sind, schwierig.
Wobei jetzt die Änderung des Polizeigesetzes ja keinerlei Verbesserung in der Kooperation mit sich bringt. Das ist ja tatsächlich nur, die Kompetenzen auszuweiten, aber nichts, eine gemeinsame Datenbank zu machen oder gemeinsame Schnittstellen zu definieren. Das ist dort ja überhaupt noch gar nicht Thema.
Genau, die Zusammenarbeit zwischen den Ländern oder den Polizeistellen der Länder und des Bundes ist sowieso schon längst geregelt. Die Möglichkeiten gibt's. Und wenn man die gesetzlichen Regeln, die man jetzt hat, einfach effektiver ausnutzen könnte, bräuchte man nicht verschärfen. Es hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun.
Mhm. Ja, okay, gut, dann haben wir das, glaube ich, auch nochmal klar, Umo, und fokussieren aufs Land.
Wenn man einen Vergleich machen möchte, zum Beispiel mal mit Bremen, so als Beispiel, weil wir gesagt haben, es ist ja ein bisschen unterschiedlich. Dort war es auch so, dass die Datenschutzbehörden selbst gegen das Gesetz geklagt hatten, das dort geplant war, was hier in Baden-Württemberg leider nicht stattfindet. Es ging darum, dass die sogenannte Anordnungskompetenz wegfallen sollte für die Datenschutzbehörden.
Anordnungskompetenz.
Genau, das ist jetzt ein bisschen ein sperriges Wort. Was heißt es? Die Datenschutzbehörde hat sehr viel Macht. Die kann... Die hat eine Befugnis, zum Beispiel eine Unterlassung auszusprechen oder eine Löschung von Daten anzuordnen, wenn die sagt, das widerspricht dem Datenschutz. Dann war aber in dem Gesetz der Plan so, dass sie das nicht mehr können sollten. Sie könnten also nur noch eine Rüge aussprechen. Und eine Rüge hat eben nicht die Rechtsfolge wie tatsächlich eine wirkliche Anordnung. Das heißt, dort war der Plan folgendes, bei sogenannter präventiver Polizeiarbeit, also wenn eine Straftat vermutet wird, hat der Datenschutz gar nichts mehr zu sagen. Und das widerspricht komplett zum Beispiel der EU-Richtlinie zum Datenschutz, denn die sagt eindeutig, es muss eine Schaffung wirksamer Befugnisse da sein für den Datenschutz, sonst kann er seine Aufgaben einfach nicht machen. Die haben also extrem gesagt, strafverhütende Dinge unterfallen nicht mehr dem Datenschutz, nur die strafverfolgenden. Und das ist einfach eine Trennung, die so nicht machbar ist, die komplett dem Datenschutz seine Kompetenzen entzieht. Und daher läuft auch dieser Streit noch. Es ist auch so, es gab eine komplette Löschanordnung der Datenbank der biometrischen Daten, die im Rahmen von G20 zum Beispiel erfasst wurden, von den ganzen Demonstrierenden. Dem wurde nicht Folge geleistet, die Datenbank existiert immer noch und wird auch immer noch genutzt. Folge ist jetzt dieses, bis ein Urteil steht, also wirklich ein gerichtliches Urteil, da muss jetzt gestritten werden, was noch Jahre dauern kann, werden die Rechte der gesamten Betroffenen weiterhin verletzt. Und das sind einfach die Folgen eines wirklich aus dem Ruder gelaufenen Polizeigesetzes. So was wollen wir Baden-Württemberg definitiv nicht haben.
Ja, also man sieht schon sehr, sehr viele Fakten oder sehr, sehr viele auch Rahmengesetzgeber. Wir haben gerade die Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel angesprochen, die wieder auch ein Faktum ist, der sehr klar und eigentlich auch sehr an vieler Stelle restriktive Vorgaben irgendwo macht, die da irgendwo mit reinspricht. Auf der anderen Seite dann sowas wie ein Polizeigesetz, Bundesgesetz, Landesgesetz. Alles relativ kompliziert und auf der anderen Seite eben das Thema ja, juristische Auseinandersetzung bei unklarer Sachlage, wo im Prinzip dann über eine lange Zeit, solange ein Prozess dauert, im Prinzip ein ungeklärtes, aber damit letztendlich bestehendes, aus angenommener Annahme, dass ein Unrecht besteht, einfach fortgeführt wird, bis es zu einer irgendwo nach einer langen Zeit zu einer Entscheidung kommt.
Richtig, also ja. Der Betroffene ist letztlich, sag ich mal, das schwächste Glied in der Kette und kann dann schauen, wie er seine Rechte dann auch einfach gewahrt kriegt. Und das ist unter Umständen sehr schwierig.
Wer mag? Einigt euch.
Ja, weil wir müssten jetzt einfach mal gucken, auf welches vielleicht der einzelnen Punkte wir eingehen können.
Ja.
Was man natürlich noch mal ganz klar sagen muss, bevor wir jetzt wirklich in so ein paar Stichpunkte vielleicht einsteigen. Aktuell hängen wir noch mit der Diskussion ein wenig in der Luft. Es gibt noch keine konkrete Veröffentlichung, was jetzt genau 2020 kommen soll. Mhm. Es gibt voraussichtlich am 29. Januar die erste Plenarsitzung, bei der so etwas besprochen und beschlossen werden könnte. Aber der genaue Text ist noch nicht da. Es gab im Dezember mehrere Veröffentlichungen, was da kommen soll. Das Konkrete haben wir nicht.
Genau, also der korrekte Fahrplan ist dann am 12. Dezember 2019 wurde tatsächlich nach langen Diskussionen vom Koalitionsausschuss der Vorschlag angenommen, dass die Verschärfung kommen soll, welche Punkte dort reinkommen soll, die können wir gleich auflisten.
Ja.
Daraufhin der nächste Punkt, das wird jetzt dann kommen, Anfang 2020 hieß es nur, jetzt muss eine Abstimmung im Landtag erfolgen, damit es dann Rechtskraft dann auch bekommt. Mhm. Es wurde aber schon gesagt, es würde lediglich als Formsache bezeichnet. Das heißt, faktisch ist die Diskussion durch. Wir haben aber nur die Stichpunkte, die rein sollen oder nicht rein sollen. Es kann bei einer ersten Sitzung schon stattfinden. Die wäre frühestens 29. Januar. Wir wissen nicht, wann es dran kommt. Und der offizielle, konkrete Wortlaut liegt noch überhaupt nicht vor. Da befürchten wir einfach, dass der tatsächlich sehr kurzfristig dann erst kommen wird, was eine Kommentierung natürlich dann erschwert.
Ja. Ich hatte noch einen Artikel gelesen, das zumindest was wohl bekannt ist, das Thema mit Online-Suchen, da kommst du bestimmt kleiner drauf, dass ich auch eingangs schon erwähnt habe, wohl nicht in dieser Gesetzesvorlage drin sein soll, so wie das wohl durchsickert, weil da sagt dann die grüne Seite, das ist für uns die rote Linie, was das angeht, da machen wir nicht mit, bei anderem wäre grün wohl dabei oder würde zustimmen, aber das Vorhaben des Innenministers, also in Bezug auf Online, ist die rote Linie, da machen die Grünen nicht mit. Das ist, was ich heute Morgen noch gelesen habe, was wohl schon so weit irgendwie durchgesickert ist, dass es da zumindest nicht so kommen wird.
Genau, soweit wissen wir das auch. Das ist also bekannt. Es war ein Plan eben des Innenministeriums, auch die Online-Durchsuchung zu machen. Das heißt, die Polizei und die Ermittlungsbehörden hätten die Möglichkeit gehabt, bei jedem in den Rechner sozusagen reinzuschauen und zu gucken, was hat der möglicherweise sonst noch da drin. Auch zu gucken, welche Kontakte hatte er früher. Und das soll jetzt zumindest noch nicht kommen. Das ist immerhin etwas Positives. Allerdings die Möglichkeiten, die kommen, sind schon mal ziemlich massiv.
Genau, aber sich jetzt dann zu feiern als sozusagen Retter der Daten, finde ich, ist dann auch überzogen, weil es ist zwar wichtig und absolut korrekt, dass die Online-Durchsuchung jetzt nicht kommen soll, aber es sind genug andere Punkte, die mir genauso Sorgen machen. Es ist jetzt nur kurzfristig sozusagen erst einmal gescheitert. Die Proteste haben einfach massiv gezeigt, die Menschen akzeptieren das nicht. Und es ist wirklich an allerletztem Endes, ist es wirklich an ein paar Stimmen gescheitert, dass es nicht reinkommen soll. Was letztlich geplant war, können wir kurz was dazu sagen. Und zwar, es ging ursprünglich darum, es sollten sogenannte Vulnerabilities ausgenutzt werden, also Verwundbarkeiten von Systemen, die sozusagen unsichere Zugänge ermöglichen. Das heißt, wie ein offenes Schiebefenster am Haus kann man sich das vorstellen. Über diese können sogenannte Exploits, also Schadprogramme, die diese Sicherheitslücken ausnutzen oder auch Fehlfunktionen ausnutzen, genutzt werden, um die Zugriffe auf den gesamten Rechner zu bekommen. Das kann Programme nachladen, das kann verschiedene Dinge tun. Und diese Exploits können dann Trojaner zum Beispiel ins System holen. Wir haben lange über den Baden-Württemberg-Trojaner gesprochen. Das heißt, das Programm wird eingeschleust, ist auf meinem Rechner. Ich erkenne gar nicht, dass es das ist. Das versteckt sich teilweise sehr gut. Und auf meinem Zielsystem tut es bestimmte Dinge. Es späht entweder meine Daten aus oder es gibt Zugänge frei oder es schreibt im sogenannten Keylogger, schreibt es alle meine Tastenanschläge mit. Und das war tatsächlich der Plan. Wenn wir es mal reinschauen, damit sind tatsächlich verschiedenste Analysen und Überwachungen möglich. Ich kann nicht nur, wie es bereits erlaubt ist, die gesamte Kommunikation mitschneiden. Ich kann gleichzeitig auch jegliche Daten, die überhaupt auf dem Rechner sind, drauf sind. Ich kann sie manipulieren, kopieren oder auch addieren. Und da wird es wahnsinnig gefährlich. Mhm. Und wie das dann später auch dokumentiert werden soll, da stelle ich mir wirklich die Frage, weil wie kann ich beweisen, dass eine Datei nicht auf meinem Rechner war und wie die darauf gelangt ist?
Da wollte ich sowieso mal noch fragen, das war auch gerade schon meine Überlegung, als sie gesagt hat, dieses und jenes, bei so einer Gesetzesvorlage, bei so einer Ausarbeitung, da sind ja unheimlich viele komplexe Aspekte, gerade was du ansprichst, auch aus technischer Sicht irgendwo, die da halt mit reinspielen. Wer berät dann eigentlich so ein Ministerium oder wer an der Stelle hat die Kompetenz, da überhaupt sachgerecht sowas zu erarbeiten? Ich meine, da bräuchte ich ja eigentlich ein Expertengremium, das meines Erachtens erst einmal auch von der Sache her verifiziert, vielleicht auch Vorschläge macht und einfach dann auch etwas vielleicht sachdienliches oder nützliches erarbeitet. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass natürlich, ich weiß es nicht, aber zumindest ein oder andere, also beim Minister weiß ich es nicht, aber ich vermute mal, dass jetzt nicht in den Details einer komplexen Thematik wie Exploits, wie du es gerade berichtet hast, drinsteckt, aber muss es natürlich nachher vertreten. Wissen, das ist in so einer Behörde aus eurer Sicht, denn ich meine, ihr als Piraten seid ja eigentlich klassisch die Partei, die sich mit so einem TNR auskennt, Kompetenz vorhanden, um das überhaupt richtig einschätzen, bewerten, vorschlagen zu können oder wie muss man sich das vorstellen?
Gut, wir haben natürlich hier jede Menge Kompetenz. Es gibt in den Behörden, ich sag mal im Mittelbau durchaus Leute, die wissen, was sie tun und um was es geht. Es gibt auch externe Berater. Es gibt auch zum Beispiel unseren Landesdatenschutzbeauftragten, der aber dann häufig nicht so gern gehört wird, weil er einfach etwas sagt, was den Regierenden nicht gefällt. Der hat auch zum Beispiel 2017 das Polizeigesetz schon massiv kritisiert. Er hat gesagt, das ist ein massiver Eingriff in die Freiheitsrechte, der eigentlich voraussichtlich nicht viel bringen wird. Trotzdem ist es so, dass natürlich der Entscheider am Schluss, sprich der Minister, vorgibt, auf welche Leute er hören will und was ihm seine Berater zu sagen haben. Das heißt, mit der Auswahl der Berater kann man schon mal eine gewisse Richtung geben.
Richtig, also den Ministerien selber, da kann man tatsächlich eine Fachkompetenz inzwischen unterstellen. Bei den einzelnen Abgeordneten ist es, sage ich mal, die gesamte Bandbreite vorhanden, muss man so auszudrücken. Aber wir sehen auch massiv den Einfluss von verschiedenen Firmen. Wenn wir zum Beispiel schauen, als es um die automatisierte Analyse Big Data Anwendungen ging, also Predictive Policing, also vorhersagende Polizeiarbeit, wo es dann hieß, wir wollen bestimmte Daten untersuchen, also unbegrenzt Foto, Film, Bewegungsdaten, Nachrichten, Chatverläufe, da war es dann ganz schnell, dass einfach eine Firma vorne dran war und genau beschrieben hat, wie toll sie das kann und wie toll das funktioniert. Wer das Ganze sich mal anschauen möchte, kann mal unter dem Begriff Palantir-Paragraph dann auch nachschauen. Die hat mit der Software Gotham da viele Möglichkeiten geschaffen, um relativ einfach sehr viel da zu tun. Und ich befürchte einfach, dass dort gerade bestimmte auch gewinnorientierte Berater ganz vorne mit dran sind, weil es gibt Firmen, die verdienen damit massiv Geld.
Wie ist es dann, andere, die da vielleicht mitsprechen, ich meine sowas wie irgendwie Nachrichtendienste oder so, müssten ja auch irgendwo ein Interesse haben, dass es dann staatlicher seid, es ist jetzt nicht Firmen und im Sinne von Make Money und wir haben dann einen Auftrag, den wir uns holen, sondern vielleicht auch solche Institutionen, die irgendwo ja im Sinne des Staats auch irgendwo, ich meine, das ist wieder national, glaube ich, orientiert, nicht Baden-Württemberg, aber sprechen die da auch mit oder gestalten auch mit? Haben die auch dann Einfluss oder weiß man nicht? Oder?
Ich würde sagen, wir mal so, es ist eigentlich sehr einfach. Wo Daten da sind, wird eine Begehrlichkeit einfach immer da sein. Mhm. Das ist einfach grundsätzlich so. Als wir auch dann schon in Bayern gegen das neue Polizeiaufgabengesetz demonstriert haben, ging es auch darum, die erste Begründung hieß nur für die Terrorabwehr. Und noch während die Proteste liefen, gab es bereits Aussagen von den zuständigen Ministerien, man könne das Ganze doch erweitern auf Bagatellkriminalität, hieß es dann. Das heißt Einbrecher oder Ähnliches.
Ja.
Und in dem Fall sage ich einfach, in dem Moment, wo eine Datenbank da ist, die tatsächlich auch biometrische Daten enthält, Bewegungsdaten, und ich sage gezielt von allen möglichen Menschen, nicht nur von Terrorismus Verdächtigen, in dem Moment wird jeder versuchen, das zu nutzen. Es gab bereits sogar die Diskussion, ob man das nicht automatisiert sogar für ein Mautsystem nutzen könnte. Man hat die Daten ja eh. Wenn man es automatisch scannt, weiß man, wann welches Fahrzeug ist. Ist doch praktisch. Wenn ich das Wort praktisch höre in Bezug auf Datenschutz, dann schwillt mir echt der Hals. Weil das ist einfach viel zu gefährlich. Das ist ein Instrument, das darf so nie installiert werden.
Ja, ich glaube, wir ahnen schon, oder die Hörer ahnen schon bei dem, was du auch gerade schon so erläuterst, dass hier wirklich der gläserne Mensch irgendwo droht. Ich würde sagen, wir machen trotzdem mal kurz einen Musikbreak, spielen kurz eine Musik und dann gehen wir auf die ja, etwas detaillierteren Themen, Topics einfach mal ein. Spielen wir das erste Mal die Band Fischer Set mit Destination Paradise in Fischer Set. Schwupp, die Musik ist schon aus. Wir sind zurück bei der Plattform hier bei Radio Free FM und wir sprechen über das Thema
Polizeiaufgabengesetz und Datenschutz.
Und genau. Unsere Studiogäste, meine Studiogäste sind
Anja Hirschel
und Falk-Peter Hirschel.
Ja, da waren wir gerade dabei. Wir haben gerade schon ein bisschen konkreter ausgeführt. Wir hatten das Thema Online-Durchsuchung, wir hatten das Thema Staatstrojaner schon so ein bisschen angeschnitten. Falk, da hast du gesagt, da habe ich noch ein bisschen Informationen und auch Beispiele.
Da gibt es natürlich wahnsinnig viel Material dazu. Die Staatstrojaner oder diese Schadprogramme nutzen ja grundsätzlich offene Türen, die in den Programmen, in den Systemen drin sind. Anja hat es vorhin schon ein bisschen technischer erzählt, ich sag's mal salopp, dass mit Absicht hier Löcher in Betriebssystemen gemacht werden, wo natürlich die Polizeibehörden meinen, sie können rein, wo natürlich aber auch alle möglichen Kriminellen rein können. Das heißt mit Phishing, sprich Daten abgreifen, das kann dann im Prinzip jeder, der weiß, wie es funktioniert. Und unsere Polizei, unsere Behörden sagen zwar selber, es geht ihnen um die Sicherheit der Bürger, aber in dem Bereich sorgen sie dafür, dass genau die Systeme eben nicht sicher gemacht werden können, weil sie selber einfach diese Lücken lieben gern ausnützen, was dann natürlich dazu auch führt, dass in vielen Fällen gerade die Rechner der betroffenen Bürger möglicherweise auch Angriffen ausgesetzt sind und zum Teil missbraucht werden können. Vielleicht ein kleiner Fall aus der Praxis. Ein Betroffener hatte einen Facebook-Account, hat da dann zeitweilig eine Sperrung gehabt und während dieser Sperrung wurden auf seinen Account Daten mit kinderpornografischem Material geladen.
Oha,
ja, ganz haarige Geschichte. Es wurde dann natürlich ermittelt und alles. Jetzt haben wir nur ein technisches Problem. Der Betreffende selber sagt, Leute, A, ich war das nicht und B, ich kann es nicht gewesen sein. Aber dummerweise sind die Daten einfach irgendwie da drauf gekommen. Anja hat es vorhin angesprochen, es ist hinterher unglaublich schwer bis fast nicht machbar zu erklären, wann die wie konkret draufgekommen sind, wer das gemacht hat. Und in diesem Fall sieht sich jetzt der Betroffene eben mit dem Vorwurf konfrontiert, hier kinderpornografisches Material verbreitet zu haben, beziehungsweise besessen zu haben. Und er selber sagt, er weiß es nicht. Und nach 2 Jahren sagt Facebook auch, so genau wissen wir das auch nicht mehr. Und jetzt hängt man hier in der Luft. Und das ist natürlich immer das Problem. Es können auch im Rahmen dieser Kontrollen alle möglichen anderen Sachen mit reinrutschen auf den Rechner der betroffenen Person und dann hinterher kann man es einfach nicht mehr auseinandersortieren. Es ist oft nicht mehr nachweisbar oder nur sehr schwer machbar, wie das überhaupt hier dazukommen konnte.
Also gerade bei so einem Fall ist natürlich jetzt sehr wichtig, dass man eben auch darauf achtet, dass nicht nur die Person exakt weiß, wie wann was passieren hätte können, sondern auch die ermittelnden Behörden. Denn hier reden wir jetzt zum Beispiel von Facebook. Das ist ja wirklich ein Anbieter, der im Netz steht, wo die Server stehen. Da ist die Frage, ist es dort passiert über einen unberechtigten Zugriff oder ist es tatsächlich über den Rechner des Betroffenen passiert, der vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht mehr sicher war. Das ist natürlich ein ganz breites Themenfeld, wo auch viel Verwirrung entstehen kann, wenn eben auch keine Fachleute miteinander diskutieren. Weil es macht wirklich dann auch einen Riesenunterschied. Hat jemand Zugriff auf seinen Account genommen, rechtlich korrekt oder nicht korrekt? Hat er seinen Zugang abgegriffen oder ist vielleicht sein Rechner korrupt und jemand benutzt seinen Rechner für diese Dinge? Und das ist ganz, ganz schwierig.
sowieso, dass man nur so als Zwischeninput Internet und Facebook und wie sie alle heißen, Social Media, sowieso ja nicht an den Landesgrenzen eigentlich zu Ende, sondern eigentlich müsste man bei solchen Themen viel vernetzter noch irgendwie wahrscheinlich denken. Das heißt, an den Landesgrenzen hört kein Facebook auf und insofern ist doch eigentlich die Handhabe mit Landesgesetzen oder irgendwelchen Vorgaben, die dann nur in Baden-Württemberg Geltung haben, irgendwie an so ein Thema ranzugehen, oder?
Das ist genauso ein Problem, weil um hier wirklich die, ich sag mal, die massiven Eingriffe oder auch Terrorismus anzugreifen oder angehen zu können, dafür ist ein Landesgesetz auch nicht geeignet. Denn die Grenzen, die hören eben nicht hier an der Donau auf, sondern es geht massiv drüber hinaus. Es führt aber zu dem vorhin schon angesprochenen gläsernen Bürger. Und natürlich auch dazu, dass hier wahnsinnig viel Daten von jedem immer jederzeit abgegriffen werden können und der einzelne Bürger gar keine Chance mehr hat, Überblick auch nur zu behalten, was über ihn eigentlich wo jetzt kursiert.
Also die Mittel, die jetzt angewendet werden, sind ja tatsächlich, die gehen ja viel zu weit. Das ist ein sehr gefährliches Instrument und letztlich die aktuelle Gesetzeslage genügt völlig, um Terrorismus auch handhaben zu können. Es ist gar nicht notwendig, jegliche Daten von allen Bürgern in der massiven Form zu erfassen, wie es jetzt geplant ist. Denn man muss sich einfach klar machen, es gibt keine Begrenzung der Datenart. Ob das ein Foto von einer Person ist, ob die irgendwo gefilmt wird oder die Bewegungsdaten, die allein über das Handy passieren können oder jetzt über Autos. Das heißt, ich weiß jederzeit, wo derjenige ist, die Nachrichten, die er schreibt, die Chatverläufe, die er hat. Das ist einfach so umfassend, dass man sich dem auch gar nicht mehr entziehen kann. Und selbst wenn man das möchte, über seine Bekannten, wird man dann doch wieder miterfasst. Allein, dass wir mit unseren Handys hier im selben Raum sind, ist ja auch schon eine Aussage. Mhm. Wir sind hier, wir sind zum bestimmten Zeitpunkt hier gemeinsam. Das könnte bereits dazu dienen, dass man sagt, wenn eine Person hinterher oder vorher sie mit jemand anderem trifft, der irgendwas vorhat oder bereits unter Überwachung steht, dass bereits ganz andere Leute in den Fokus geraten. Mhm. Das würde ich gar nicht unterschätzen.
Und theoretisch, was kann es bedeuten, wenn ich an der zufällig irgendwo, also jemand, der gesucht wird zum Beispiel und der wird geortet, der ist hier gewesen und ist man selber auch da vorbeigelaufen, wenn man zum Beispiel auch auf dem Markt einkaufen war, dann könnte man interpretieren, der hat den dort getroffen, ja, beide haben aber zufällig bloß da eingekauft, nein, er kennt den anderen, ich hatte mit dem anderen gar nichts zu tun.
Ja, da hatten wir tatsächlich schon mal eine Diskussion im Rahmen von den Datenschutzkreisen. Da ging es darum, dass eine Person tatsächlich eine Aussage machen sollte, eine polizeiliche, und gar nicht wusste, wieso. Also er meinte spontan, ich habe nicht mal einen Parkrempler gemacht, und tatsächlich war nur sein Handy zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Funkzelle. Und es wurde einfach versucht, alle Personen, die zu diesem Zeitpunkt irgendwie in entfernterster Weise dort waren, tatsächlich zu einem bestimmten Sachverhalt zu befragen. Und das können massiv viele Personen sein. Und derjenige hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen, wusste von gar nichts und war dann auch sehr schockiert einfach auch, dass tatsächlich er bei der Polizei, Zitat, antanzen muss und hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, weil er sagte, ich dachte immer, mich betrifft's nicht, weil ich habe ja nichts angestellt. Mhm. Und das ist einfach auch die fehlerhafte Denkweise, wo man sagt, überwacht doch, ihr erwischt ja sowieso nur die Kriminellen. Sag mal, eben nicht. Es kann jeden treffen, ob man möchte oder nicht.
Okay, in dem Fall noch mal ein Fall aus der Praxis. Es hat ein Mensch eine Telefonnummer, die einem anderen Menschen sehr ähnlich ist, kommt ja häufiger mal vor. Und der wurde dann hier von Leuten, die hinterher wegen Förderung des IS verhaftet wurden, regelmäßig angerufen, weil, wie gesagt, seine Telefonnummer, glaube nur die hinteren zwei Ziffern war
umgedreht. Zahlendreher. Mhm.
Genau, klassischer Fall von Zahlendreher. Mhm. Er hatte aber im fraglichen Anruf 7 oder 8 Anrufe von Leuten, die dem IS nahestehen, und war dann plötzlich mitten im Fahndungskreuz und musste da wirklich antanzen und noch viel Schlimmeres. Und die Polizei hatte dann auch keine Hemmung, bei seinem Arbeitgeber nachzufragen, wo denn der Terrorist steckt. Und das dank dieser tollen Überwachung.
Das ist natürlich dann, die privaten Folgen sind natürlich massiv auch schlimm, wenn man einmal, sag ich mal, dort hineingerät, auch unverschuldet, weil das gesamte Umfeld dann ja auch den Eindruck haben muss, es gibt ja einen Grund, dass ermittelt wird, es gibt einen Grund, dass derjenige.
Vielleicht da muss ich auch nochmal fragen, gerade so eine Auswertung, wir reden ja von unglaublich großen Datenmengen, und es ist ja nicht so, dass da jetzt ein kluger Kopf vielleicht dran sitzt, sondern dass da erstmal Systeme filtern, und diese Systeme haben einfach eine Logik, einen Algorithmus, und der Algorithmus ist erstmal, so wie du sagst, Falk, der zuordnet zu, 7 Anrufe auf der Nummern, dass das ein Versehen ist, weil sich nämlich durch einen Zahlendreher, das ist da nicht hinterlegt, sondern es filtert und es verdichtet und aggregiert, und irgendwann kommt mal ein Ergebnis raus, und diejenigen, die dann vielleicht eben die Auswertung betreiben, bekommen dann einfach Result, da steht jenen, das sind die potenziellen Verdächtigen, die einladen oder die kontaktieren oder die überwachen. Aber der Weg, der da dazwischen liegt und der Algorithmus, der kann ja eben auch ja einfach zu solchen unsachgerechten Ergebnissen kommen, weil es einfach nur mathematische Logik oder TV-technische Logik ist, aber nicht mit einer entsprechenden sachlichen Verifikation oder einfach mit einer, mit dem Fall des Zufalls oder mit dem Fall des, wie jetzt hier, einfach Panne einer falsch gewählt. Also dieser ist ja nicht hinterlegt, schlicht und einfach in so einem Algorithmus.
Also im Prinzip könnte man jetzt ganz tief einsteigen ins Thema Algorithmenethik. Letztlich geht es einfach darum, wie weit kann ein Algorithmus überhaupt so etwas sicher vorhersagen, wie weit ist auch nachvollziehbar, wo welches Ergebnis dann einfach auch herkommt.
Ja.
Wir haben zum Beispiel im Bereich der Videoüberwachung, die auch seit 2017 erweitert wurde, die Möglichkeit, dass die intelligent sein darf. Und intelligent heißt in dem Fall einfach nur, dass eine gewisse Software verdächtige Verhaltensmuster, ist auch nicht weiter ausgeführt, was das ist, tatsächlich melden kann. Wie die genau definiert sind, ist aber für denjenigen nicht klar. Das kann zum Beispiel bedeuten, eine Person, die am Bahnsteig als rennend erkannt wird, kann dann schon als verdächtig eingestuft werden.
Wenn ich am Zug renne, könnte ich verdächtig sein?
Ja. Zum Beispiel. Es ging einfach darum damals, dass man gesagt hat, mehr Bahnpersonal bringt mehr Sicherheit, mehr Kameras nicht, denn eine Kamera hilft mir im Zweifel nicht, wenn eine Notlage stattfindet.
Ja.
Und die Antwort darauf war von gewissen Firmen, die gewisse Produkte auch anbieten, zu sagen, kein Problem, wir machen einfach eine intelligente Überwachung. Das heißt, der Beamte wird alarmiert, wenn etwas Ungewöhnliches stattfindet. Wie allerdings dieses Ungewöhnliche dann erkannt wird, was in Anführungsstrichen konform und erlaubt sein soll, kann ja derjenige nicht wissen. Das heißt, sobald ich mich im öffentlichen Raum bewege, wo solch intelligente Videoüberwachung stattfindet, werde ich mich natürlich anders verhalten, weil ich natürlich Angst haben muss, dass das System aus irgendwelchen Gründen anschlägt. Und das ist natürlich die Entwicklung, die wir eigentlich nicht wollten und die bereits seit 2017 erlaubt ist. Und ich habe noch keine Evaluation gesehen, ob die überhaupt ein Menschenleben gerettet hat, bei einer Notsituation schnellere Einsatzzeiten gebracht hat oder massiv Fehlalarme produziert.
Genau, Fehlalarm ist jetzt ein nettes Stichwort in diesem Zusammenhang. Ja, so ein Algorithmus ist natürlich nur so intelligent wie der Mensch, der ihn programmiert hat. Und wir haben hier ein richtiges Problem aus juristischer Sicht. Hier werden sehr viele unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet. Es gibt zum Beispiel den Begriff Gefährder, wo aber keiner konkret sagen kann, was das ist. Ja, ein Gefährder ist irgendjemand, von dem irgendjemand meint, dass von dem vielleicht eine Gefahr ausgeht. So, und jetzt bestimmen natürlich die Firmen, die die Software herstellen, wer in ihrem Verhältnis aus ihrer Sicht gefährlich ist. Das kann jetzt natürlich jemand sein, der auf dem Bahnhof steht und plötzlich spontan losrennt, weil man einfällt, oh, mein Zug ist auf dem Gleis 3 und nicht hier auf 7. Kann natürlich auch jemand sein, der einfach dann stolpert, weil normalerweise legt ein Mensch sich nicht auf den Bahnhof hin, also jemand, der dann liegt, hat abweichendes Verhalten, könnte ja merkwürdig sein. Und es gab ja schon die ersten Testversuche, auch in Berlin und so weiter, die dann von gewissen politischen Kreisen als Riesenerfolg gefeiert wurden, die allerdings, wenn man sich das Ergebnis anschaut, ein kompletter Misserfolg sind. Wir hatten ja zum Beispiel Auswertungen an Bahnhöfen, die sagen, ja, nur eine Fehlalarmquote von 0,1%. Hört sich im ersten Moment wirklich nicht viel an. Umgekehrt, wenn man rechnet, dass vielleicht am Ulmer Bahnhof hier nur jeden Tag 10.000 Leute rein und rausgehen, mal nur geschätzt. 0,1% heißt, es wären 10 positive Fehlalarme. Das heißt, 10 Leute täglich, die am Bahnhof dann von der Polizei als möglicherweise Terrorist angehalten werden. Das heißt, sie werden dann angehalten, es gab eine Personenkontrolle, die vielleicht nicht direkt vor Ort durchgeführt werden kann. Das heißt, die Person kommt mit und wenn er Glück hat, verpasst er nur seinen Zug. Wenn er Pech hat, kann es natürlich ganz andere Konsequenzen haben. Und das ist wieder das Problem auch bei diesem intelligenten Film. Wir wissen A, nicht, was hier konkret als verdächtig gilt. Es ist sehr willkürlich, was hier möglicherweise dann irgendwann einmal als Grundlage für den Algorithmus genommen wird. Und die Fehlerquote ist einfach enorm. Kleiner Funfact am Rande. Es gab auch jetzt vom Chaos Computer Club schon die ersten Hinweise, wie man gezielt diese Gesichtserkennung täuschen kann. Also hier sind im Prinzip die Möglichkeiten schon viel weiter und es bringt einfach nichts außer das, was Anja schon sagte, dass der Normalbürger, der den man eigentlich nicht haben will, total verunsichert wird.
Richtig, also gerade am Berliner Südkreuz, wenn es der Fall gerade anspricht, ist es auch so, da wird es in nächster Zeit neue Proteste dann auch definitiv kommen. Also es gibt jetzt eine neue Initiative, beziehungsweise die bisherige hat sich jetzt wieder reaktiviert, um die Gesichtserkennung dort zu stoppen. Denn bereits als die ersten Tests liefen, war es so, dass der gesamte Datenschutz missachtet wurde, dass tatsächlich auch die Bereiche, die angeblich nicht zu filmen sind, nicht korrekt ausgewiesen waren. Das heißt, schon der Ausschreibung des Tests wurden die Regeln nicht eingehalten, die man sich selber sogar schon gegeben hatte. Und jetzt wird es gesetzlich noch erlaubt, es einfach frei zu tun. Das ist einfach absolut nicht in Ordnung. Und ich möchte nicht bei einem wichtigen Termin meinen Termin verpassen, weil zufällig mein Gesicht wieder Alarm schlägt oder weil ich unkoordiniert durch die Gegend renne. Viel schlimmer wird es ja noch, wenn ich auf eine Veranstaltung gehe. Es ist ja so, dass die Polizei anlasslose Durchsuchungen bei Großveranstaltungen, politischen Veranstaltungen oder Fußballspielen durchführen kann. Das heißt nicht, weil ich irgendwie verdächtig aussehe oder weil sie meinen, ich sehe aus wie ein Drogendealer oder ich verhalte mich komisch. Sie können es einfach so machen. Und das wird natürlich auch viele Leute dazu bringen, dort gar nicht mehr hingehen zu wollen. Weil sie sagen, ich gehe ein, zweimal auf eine Demonstration, wird da anlasslos durchsucht. Wir reden dann auch noch über präventive DNA-Untersuchungen, die dann auch möglich sind. Und dann kommen die Daten ins System und bleiben erstmal da. Denn eins muss auch klar sein, eine Dauerspeicherung haben sie sich gleich mal mitgegeben. Ich meine, wenn schon, denn schon. Wenn man schon eine Datenbank aufbaut, dann richtig. Erst hieß es, nach 10 Jahren sind die Daten weg, was schon verdammt lang ist. Und dann hat man sich den sogenannten Mitzugeffekt reingeschrieben. Das ist eine schlaue Idee. Sobald irgendetwas stattfindet, und sei es nur eine weitere Kontrolle oder ähnliches, bleiben die alten Daten aktiv und sterben nicht nach 10 Jahren. Das heißt, die werden sozusagen wieder aufgefrischt, der Timer läuft neu los und das Zeug bleibt da drin. Und das kann langwierige Konsequenzen haben. Und dass dann natürlich eine politische Meinungsbildung schwierig ist oder Menschen sich gar nicht mehr trauen, daran teilzunehmen, das ist dann ein Nebeneffekt. Das ist wirklich schlimm für die Demokratie und schlimm für wirklich die offene, freiheitliche Bekundung, dass man so etwas eben nicht haben will. Wenn ich mich nicht mehr traue, gegen die Überwachung zu demonstrieren, weil es für mich so Konsequenzen hat, wie soll ich dann die Schlimmeren noch verhindern?
Sowieso ist natürlich die Frage, diejenigen, die das wissen, dass da vielleicht eine Überwachung installiert ist, das Berlin irgendwo Südkreuz gerade genannt, die meiden wahrscheinlich gleich den Weg, weil denen ist es natürlich bekannt und die wissen, da gehe ich vielleicht nicht vorbei. Puh, insofern wahrscheinlich diejenigen, die sich verstecken wollen, wissen dann schon, sich zu tarnen, zu meiden. Das ist wahrscheinlich dann auch sehr schwierig.
Aber ausweichen ist ja nicht das Ziel. Es geht ja wirklich tatsächlich darum, dass die breite Bevölkerung hier abgescannt werden soll. Ja, ja. Und was ist das Ziel letztlich? Möchte ich von wirklich jedem Bürger wissen, wie er aussieht, wo er wann ist, was er tut, mit wem er redet? Bis ins kleinste Detail, jegliche Privatheit. Amnesty International sagt, jeder hat etwas zu verbergen. Meine Privatsphäre, die wird damit komplett weg. Es muss einem einfach klar sein, die ist weg.
Schwierige Zeiten. Irgendwie, da gab es mal ein Orwell-Buch 1984, aber ich glaube, da sind wir schon längst drüber hinaus.
Da sind wir längst drüber hinaus. Das ist uns voll egal.
Ja. Ich würde nochmal eine Musik spielen und dann kommen wir nochmal zurück. Wir haben drin liegen Major Tom, aber nicht von Tom Schilling, nein, sondern von Plastic Bertrand. Hören wir mal rein. Hier in 3 Minuten sind wir zurück bei der Plattform.
Hallo, ihr hört Radio Free FM, die Plattform.
Zum Thema Polizeigesetz und Datenschutz mit Anja
und Falk-Peter Hirschel. Hallo.
So, wir sind wieder da und wir hatten es vorher schon mal angesprochen. Das Polizeigesetz in Baden-Württemberg hat ein paar Punkte drin, die nicht so schön sind. Unter anderem haben wir da was ganz Feines und das nennt sich Bodycams auch in Innenräumen. Und es geht konkret darum, die Polizei kann eine sogenannte Bodycam, das heißt, die ist auf der Schulter installiert, kann sie tragen und bisher war das so, dass es in Innenräumen einfach nicht erlaubt war. Ging es unter anderem auch darum, Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 13 Grundgesetz. Jetzt ist es aber so, die Strafverfolgungsbehörden dürfen diese anmachen, sogar bei häuslichen Streitereien, also nicht nur bei großen Sachen, bei Riesenstraftaten, sondern allein schon, sag ich mal, häusliche Streiterei, Polizei kommt in die Wohnung, sie dürfen die Kamera tatsächlich anhaben. Und, was ich sehr spannend fand als juristische Laie, dort steht so ganz lapidar drin, sie dürfen die Aufnahmen nach richterlicher Erlaubnis verwenden. Ich glaube, der Fall kann besser erklären, was das heißt.
Ja, das ist genau das Problem, was ich vorhin angesprochen habe, so 100%. Ich weiß mir noch nicht genau, was das heißt. Ich denke, das wird sich dann möglicherweise anhand von hunderten Fällen im Laufe der nächsten Jahre herauskristallisieren, wie weit die Richter mitgehen und wie weit eben nicht. Im Moment ist es einfach so, bis jetzt dürfen diese Bodycams eben nur im öffentlichen Raum benutzt werden.
Also bei Demonstrationen
außerhalb. Bei Demonstrationen oder auch draußen ganz normal auf der Straße. Also wer Polizisten draußen rumlaufen sieht, Schutzweste, Bodycam auf der Schulter und das ist Standard. Bis jetzt mussten sie es immer ausschalten, sobald sie in einen geschlossenen Raum gehen, insbesondere in einen privaten Raum, in eine private Wohnung. Und das soll eben jetzt dann, oder das wird voraussichtlich dann geändert werden. Das heißt, die Polizei darf, wenn sie, auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind, privat wirklich filmen, ich sag mal salopp, die Polizei darf dich auch filmen, während du bei dir daheim im Bad in der Unterhose rumstehst. ja, noch lachen wir, aber genau das wird dann nämlich passieren, weil es kann ja kommen. Das mit der Erlaubnis durch die Richter, das ist dann so eine Sache. Hinterher entscheidet der Richter, ob er das für das Strafverfahren haben will oder nicht, beziehungsweise was man eigentlich dann damit anfängt. Bis jetzt war es auch immer so, dass man gesagt hat, die Menschenwürde schützt einfach auch das Recht am eigenen Bild und so weiter. Und gerade die Wohnung galt ja als so der privateste der privaten Räume. Und das wird jetzt hier einfach komplett eigentlich außer Kraft gesetzt.
Das finde ich gerade das Erschreckende, muss ich ehrlich gesagt sagen. Wir haben ja lang diskutiert über die Bodycams. Wir haben gesagt, wenn die im öffentlichen Raum tatsächlich genutzt werden und eine neutrale Stelle gegeben werden, die Aufnahmen, falls dann tatsächlich auch mal Polizeigewalt wäre, dass auch ein Opfer eine Möglichkeit hat, darauf zuzugreifen, dass man dann darüber diskutieren kann. Jetzt geht es tatsächlich ja darum, dass es im privatesten Raum stattfindet, ich keine Kontrolle darüber habe, wie das genutzt wird und die Daten sind da. Der Richter wird sie sich ja erstmal anschauen, wenn er sie für nützlich befindet. Es ist ja kein Richtervorbehalt. Wenn ich es richtig verstanden habe, die sind erstmal da.
Die sind erstmal da und jetzt noch umgekehrt natürlich, wenn ich aber, während die Polizei bei mir in der Wohnung ist, die Polizisten filme, verstößt es gegen deren Persönlichkeitsrecht.
Mhm. Oh.
Das heißt, ich darf umgekehrt die Polizisten nicht filmen, die mich filmen. Das gibt richtig Ärger. Ich darf auch wieder einen Fall aus der Praxis, einen Polizisten nicht auffordern, den Satz, den er gerade gesagt hat, jetzt hier nochmal in mein Handy reinzusprechen, zum Dokumentieren. In dem Moment verstoße ich nämlich gegen die Vertraulichkeit des Wortes und habe dann ein Strafverfahren möglicherweise am Hals. Also es wird hier extrem mit zweierlei Maß gemessen. Polizist und Staat auf der einen Seite und der dumme Bürger, der dann, wie vorhin schon angesprochen, mehr oder minder gläsern werden kann und soll. Es wird also hier ein massives Missverhältnis geschürt.
Das finde ich sehr schlimm, denn das ist eigentlich nicht der Sinn und Zweck der gesamten Übung, so etwas zu machen, dass Terrorismusmaßstäbe einfach allgemein angewandt werden gegen alle Bürger und dann auch so eine Frontenbildung stattfindet.
Das ist ein
anderes. Da traue ich mich ja auch gar nicht mehr, die Polizei zu holen, weil an sich hieß es ja immer, dein Freund und Helfer. Und dann kommt so ein Gesetz und zerstört letztlich die Grundlage von einem gewissen, ja, ich sag mal, Vertrauensverhältnis.
Richtig, das merke ich. Ich mache ja auch nach Ausbildung auch bei vielen jungen Leuten, die mittlerweile sagen, oh Gott, Polizei, halt bloß Abstand von denen. Und ich kriege auch zum Teil von manchen Polizisten, die ich kennenlerne, das Feedback, dass die oft gar nicht so glücklich sind mit dieser Entwicklung. Weil sie sagen, es ist eine Entfremdung. Die Menschen vertrauen den Polizisten oft gar nicht mehr so, wie es eigentlich sinnvoll wäre. Und finde ich eigentlich wirklich persönlich auch schade. Gerade als Strafrechtler meint man ja, dass Polizei so der natürliche Feind ist. Nein, die meisten Polizisten und Polizistinnen in diesem Land machen wirklich einen sauberen Job. Die haben ja eine schwere Arbeit und die machen sie. Und das ist im Interesse aller. Und ich finde es wirklich schade, wenn hier diese Fronten so gebildet werden, weil irgendwelche Leute meinen, ja, jetzt mit Law and Order und wir müssen noch härter sein und wir müssen die coolsten und die besten sein und die härtesten Gesetze haben. Fakt ist, ein Großteil der Maßnahmen funktionieren nicht. Wenn unser Innenminister sagt, wir haben eine Gefährdungssituation mit Terrorismus, deshalb brauchen wir Gesetze, dann sollte ihn man logischerweise fragen, hey, wir haben 2017 hier schon Gesetze gemacht, taugen die gar nichts oder warum müssen wir hier in die Richtung weitermachen? Die Zahlen sind rückläufig. Oder noch etwas anderes. Es gibt ja die Möglichkeit, potenziellen Gefährdern Fußfesseln anzulegen. Fakt ist aber, dass einer der Terroristen, die 2016 in Frankreich in einer Kirche Geiseln genommen haben, der ist damit samt der Fußfessel einfach reinmarschiert. Also man sieht, das, was eigentlich bekämpft werden soll, das geht nicht wirklich. Es wird nur weiterhin gearbeitet in Richtung gläserner Bürger, in Richtung, dass sich viele Leute vielleicht auch gar nicht mehr trauen, ihre Meinung zu bilden, ihre Meinung zu verkünden und sich in ihrem allgemeinen Lebensgefühl eingeschränkt fühlen. Denn es wurde vorhin auch angesprochen, Fußballveranstaltungen, wenn ich damit rechnen muss, dass ich dann in eine DNA-Kartei komme, dann überlege ich mal, ob ich in Zukunft überhaupt noch Fußball schauen will. Nur als ein Beispiel.
Ich kann zum Beispiel aus dem politischen Bereich zum Beispiel sagen, es gab Menschen, die hatten Angst zu unterschreiben für die Teilnahme an bestimmten Wahlen, was man als kleine Partei ja sammeln muss, die Unterschriften, weil sie ihre Adresse angeben müssen. Weil sie sagen, wird dann irgendwo vermerkt, dass ich für eure Partei unterschrieben habe, habe ich darüber später Probleme. Natürlich sagen wir, nein, das wird datenschutzgerecht von uns behandelt, auch dort vor Ort behandelt, das ist alles in Ordnung. Aber das schürt einfach ein Missvertrauen. Und wenn da explizit steht, politische Veranstaltung, dann kann das sehr viel sein. Das kann die Demonstration hier in der Hirschstraße sein für Cannabis. Das kann sein eine Informationsveranstaltung über das Polizeigesetz. Es ist alles eine politische Veranstaltung. Wer traut sich da noch mitzumachen? Und da kann ich einfach ein schönes Zitat bringen von meinem Bundesvorsitzenden Sebastian Aischer. Der sagt einfach auch, wenn das letzte Netzwerk überwacht ist, wenn der letzte Upload gefiltert ist, das letzte Gesicht gescannt ist, dann werdet ihr merken, dass man Freiheit verlieren kann. Und das möchte ich jetzt explizit nicht als Schlusswort haben, denn es klingt so depressiv und schlimm.
Ich habe da auch noch eine Frage an euch, weil wir jetzt natürlich auch sehr drastisch das beschrieben haben. Wir hatten mal jemand hier aus der sachkundigen Gegend, sag ich mal, der dann gesagt hat, ja, was wollen denn die Leute? Denn die Leute heute sind ja geben wir alles von sich preis, stellen alles bei Facebook ein, die fotografieren ja sogar das Mittagessen, die schreiben, wo sie sind, jede Reise und mit Bildern festgehalten. Was wollen die Leute? Die gehen ja von sich alles heute preis und posten, also Social Media, Instagram, Facebook und allen. Was argumentiert man dann da dagegen? Was sagt ihr da dazu?
Ganz einfach. Ich sag, solange es meine Entscheidung ist, dass ich mein Mittagessen, von mir aus auch mein Nachtisch poste und wo ich denn esse und wann ich wen treffe, ist das eines. Wenn aber gesetzlich andere Menschen befugt werden, jede Kleinigkeit von mir zu überwachen, ist das eine ganz andere Hausnummer.
Bestimmt jemand anderer.
Richtig, wenn ich nicht mehr selber entscheiden kann, was ich von mir preisgebe, wenn es tatsächlich auch keine Privatheit der Person mehr gibt, wenn alles offen sein muss, dann ist das was ganz anderes, wie wenn ich einfach, sage ich mal, ein bisschen, ja, Instagram-Spaß haben will oder sonstiges. Ich kann ja auch entscheiden, vom Urlaub poste ich jede Menge Bilder, weil ich es toll finde, aber vielleicht jetzt nicht gerade daheim, nicht vom Sofa, nicht von meinen Bekannten, weil es einfach auch nicht jeden etwas angeht. Wir müssen die Privatheit einfach mal mehr wertschätzen.
Genau, der Unterschied ist Instagram oder Ähnliches, da ist es wirklich selbstbestimmt. Ich entscheide. Hier ist es komplett fremdbestimmt. Irgendjemand bestimmt, welche Daten über mich irgendwer wissen soll. Richtig. Ich habe keine Möglichkeiten, da zuzugreifen, das zu kontrollieren. Und das ist wirklich die große Gefahr.
Und vor allem, wenn sie einmal erhoben sind, dann sind sie da und das Thema Löschen ist immer schwierig.
Genau.
Kann auch mal was versehentlich was schief geben. Es sind ja auch schon Daten irgendwo in irgendwelchen Mülleimern oder irgendwo aufgetaucht, heiklen Daten. Also die Gefahr, dass bei vielen Menschen, Behörden und sowieso bei vielen Daten, die da sind, was schief geht, ist enorm.
Nicht nur das. Ich meine, es geht ja nicht nur darum, dass die versehentlich irgendwo dann auftauchen im Netz oder so. Es geht ja auch darum, habe ich überhaupt ein Einsichtsrecht, was über mich gespeichert wird. Mhm. Ich sage, momentan würde ich sagen, nein, natürlich nicht, weil es ja irgendwo Ermittlungsdaten sind. Das heißt, ich weiß nicht, was über mich dort gespeichert ist. Mhm. Vielleicht ist auch was Fehlerhaftes gespeichert. Vielleicht gab es einen Namensdreher, einen Zahlendreher, wer weiß es. Wer sich mit Datenbanken auskennt, weiß, was passiert, wenn irgendwelche Indexe sich mal verdrehen. Ich werde nie erfahren, was das Problem ist.
Und wie oft gibt es Software-Upgrades, bei denen nachher irgendwas nicht funktioniert?
Das ist einfach die Problematik. Und ich vermisse hier irgendwo dann auch eine neutrale Stelle, an die ich mich als Bürger wenden kann.
Ganz, ganz schwierig. Ich glaube, wir haben ein bisschen das Thema angerissen, schon gezeigt, dass es schwierig ist. Die Frage, die jetzt im Raum steht, was kann der Einzelne tun? Es war sehr, sehr schwierig. Wir schaffen es auch gar nicht mehr, jetzt in der Sendung hier auf Dinge einzugehen. Aber ich denke, wir haben auf jeden Fall ein bisschen das Bewusstsein fürs Thema irgendwo gebracht. Habt ihr irgendwie noch irgendwo online ganz kurz eine Adresse, wo man was nachlesen kann oder so, die man noch geschwind nennen müsste, so auf die letzten 30 Sekunden, wo man irgendwas sagen kann, wer Näheres wissen will, guckt einfach hier.
Es gibt zum Beispiel eine Aktionsseite der Piratenpartei in Baden-Württemberg, www.bw-trojaner.de. Da kann man sich dann Informationen holen und kriegt auch hier eine ganze weiterführende Liste.
Okay, dann haben wir das auch noch gesagt. Anja, Falk, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns in der Plattform gewesen seid. Das war es dann für heute Nachmittag auch wieder in der Sendung. Mein Name ist Michael Trost. Ja, und ihr dürft auch noch schon sagen, ihr seid...
Anja, vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Genau, und auch ich sage danke fürs Zuhören.
Tschüss. Ja, bis demnächst, nächste Woche geht es weiter mit der Plattform. Heute ist der Donnerstag. Okay, tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.